Zwei Gedanken haben mich bewegt heute Morgen, also für heute Morgen. Das erste war, ich weiß nicht warum, aus dem Nichts, wie sieht einer, der im Glauben feststeht, also ein Glaubensheld, einem, auf dem man zu hochschaut und sagt, genau das ist ein Vorbild für mich. Und das zweite ist, was drückt dein Gebet aus, wenn du betest? Ich muss ausholen und sagen, ich bin immer sehr fasziniert vom König David. Und wir haben vor kurzem im Buch Nehemia fertig gelesen und am Ende vom Buch Nehemia, nach der Wiederherstellung der Mauer in Jerusalem, dann werden die Gottesdienst wieder installiert und dann wird wieder Gottesdienst gefeiert und wird wieder gesungen. Und dann heißt es am Ende von Nehemia, dass die Gottesdienstordnung Bezug nehmen auf das, was David festgemacht hatte. Nur David, das waren 500 Jahre vorher. Das heißt, David hat innerhalb dieser 500 Jahre so einen Einfluss gehabt auf die jüdische Gemeinde, auf sein Volk, auf alle, dass sie einfach, wenn es darum geht, wieder Gottesdienst zu feiern, dass sie auf ihn zurückgreifen, auf das, was er gesagt hat. So einen Einfluss hat er gehabt. Ist sein Einfluss, seine Wirkung, das, was er bewirkt hat in sein Volk, ist das das, was ihn zum Glaubensheld macht? Also ich frage mal ganz flapsig, ist der Erfolg von David das, was ihn zum Glaubensheld macht? Ist der David einfach der Jürgen Klopp des Glaubens? Weißt du, der macht Fußball, er schreibt Fußballgeschichte mit Verein, mit Dortmund und mit Liverpool. Und der andere schreibt Glaubensgeschichte mit Jerusalem. Ist das das Gleiche, nur ein anderes Fachgebiet? Oder steckt bei David einfach was anderes drin? Was steckt mehr drin? Steckt was Tieferes drin? Wir sind, was Heldentum angeht, worauf wir hochschauen, sehr stark von unserer Welt beeinflusst. Es ist klar. Wir schauen auf Erfolg, wir schauen auf Ruhm und wir schauen auf Ansehen. Aber ist das, was wir im Glauben auch suchen und suchen sollen, ist das das, was ein Glaubensheld ausmacht? Von David erfahren wir mehr und lernen wir mehr als seine Goliath-Stunde. Da, wo sein Glauben so stark ist, dass es durch sichtbaren Erfolg einfach dasteht, sichtbar wird. Und von David lernen wir mehr als seine Bathseba-Stunde. Die Stunde, wo er einfach so tief gefallen ist in Ehebruch und Mord, dass er Buße tut und dass er wiederhergestellt wird. Wir erfahren von David viel mehr, wenn wir seine Psalmen lesen. Wenn wir seine Lieder lesen, dann erfahren wir von seinem Herzen. Wir erfahren von David, dass es der Mann ist, der Jesus als Vorbild uns vorgibt. Ein Mann, der so eine Beziehung zu seinem Gott hatte, dass er uns im Neuen Testament, aus dem Alten Testament heraus als Vorbild dasteht. Ein Mann, der im Alten Testament, im Alten Bund so gelebt hat, und so von der Gnade geredet hat, wie im Neuen Testament. Ein Mann, der so viel Freiheit hatte im Gebet, vor seinem Gott zu stehen, dass ich mir im Neuen Testament mir so viel Freiheit auch wünsche, obwohl ich Jesus kenne und die Gnade einfach sichtbar wurde. Wir lernen von David über seine Gebete, über die Psalmen. Und deswegen hier eine kleine Werbepause für die Psalmen. Wir sind nicht mehr dran gewöhnt. Das ist ein bisschen bei uns, ein bisschen ist nicht mehr aktuell, dass wir vorbereitete Gebete vorsprechen. Wir lieben das freie Gebet. Ich liebe es auch. Wunderbar. Da, wo der Geist Gottes in dir redet und wo du merkst, du wirst ergriffen. Ich weiß aber in meinem Gebetsleben, vielleicht ist es bei dir anders, dass meine Gebete sich sehr oft wiederholen. Und dass meine Gebetsthemen auch sich sehr schnell wiederholen. Und dass ich manchmal im Gebet auch eine Orientierung brauche, um zu wissen, wofür soll ich dann beten, was ist dran. Und dass meine Gebete auch sehr oft, obwohl ich das nicht so will, sich um mich selbst drehen. Es ist gut, wenn man Orientierung braucht, wenn man Worte braucht, wenn man Idee braucht, wenn man einfach vom Geist geleitet werden will, dass wir aus ein altbewährte Texte zurückgreifen kann. Texte, die Generationen vor uns gebetet haben. Texte, die Menschen viel Halt und viel Zuversicht und viel Trost gespendet haben, Texte, die Generationen von Juden und von Christen gebetet haben. Texte und Gebet, die Jesus gebetet haben. Das dürfte Motivation genug sein. Wenn ich weiß, dass die Psalmen das Gebetsbuch von Jesus war, das dürfte für mich Motivation genug sein, um das auch zu beten. Also hier eine Werbepause für die Psalmen. Und weil ich heute Morgen Lust hatte auf Psalmen und auf Psalmen für den Gottesdienst, um das vorzubereiten, da habe ich eine rausgesucht. Die Qualität eines Psalmen für einen Gottesdienst ist vor allem eines: es ist kurz. Und meine Wahl ist auf den Psalm 13 gefallen. Und wir lesen das zusammen. Und da heißt es, der Text, genau. Für den Dirigenten, ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich von mir verbergen? Wie lange muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Der Psalm fängt nicht gut an. Der Psalm fängt nicht mit Jubeln an. Wir erfahren von einer Not im Leben von David und es ist für die Ausleger nicht klar, was es genau war. Es ist auch nicht klar, wann der Psalm entstanden ist. Charles Spurgeon sagt in seinem Kommentar zum Psalm, diese Umstände des Psalms sind nicht klar. Eigentlich drückt David die Not des ganzen Volks aus. Und er fügt hinzu, wenn der Leser noch nie Anlass gefunden hat, bis er dazu Gelegenheit hat, wenn anders erst ein Mann, der an dem Herzen Gottes ist. In Neudeutsch übersetzt heißt es, wenn du Jesus gehört, wenn du Gott gehörst, dann wird sich solche Situation in deinem Leben schon einstellen, dass du auf einmal genau diese Worte betest und brauchen wirst. Die Beschreibung einer Not, die auf einmal zu schwer wird, Kummer, Angst, Trauer, Todesangst, das ist keine, für viele von uns, die das nicht erleben, ist es keine gute Perspektive. Ich bin aber überzeugt, dass es viele von uns sowas kennen. Der Schrei aus der Not, wie lange noch? Viermal. Verzweiflung. Kummer, Traurigkeit, Todesangst. Es geht nicht um ein kleines Problem. Es geht nicht um irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe. Es geht nicht um irgendwas, was vielleicht besser laufen könnte. Da geht es darum, dass auf einmal einem die Füße weggenommen werden. Es geht darum, dass auf einmal irgendwas sich abzeichnet oder vielleicht schon da ist, von dem ich genau weiß, das wird mein ganzes Leben beeinflussen. Das wird mich total, total bedrücken, für ganz lange. Das wird mein Leben total begrenzen. Und dann diese Frage nach Gott: Hast du mich vergessen? Das war David eine große Not. Hast du mich vergessen? Kennen wir solche Momente? Kennen wir solche Momente, wo es für die Seele unerträglich wird und wo es kein Licht am Horizont gibt? Und dann, wo der Eindruck entsteht, Gott ist nicht da. Wir können die Frage natürlich theologisch beantworten. Das machen wir mit Recht. Natürlich ist Gott da. Natürlich ist Gott da. Das ist gar keine Frage. Und ich bin der Letzte, der sagt, ich muss mich auf Gefühle verlassen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir uns nur auf unsere Gefühle verlassen, dann sind wir verlassen. Dafür gibt es das Wort als Grundlage, das, was Gott gegeben hat. Aber es gibt Momente, es gibt Situationen im Leben, wo die Not so groß und so drückend wird, wo Kummer sich so breit macht, wo Angst so aufkommt, dass ich eine Umarmung Gottes brauche. Und wenn sie nicht kommt, dann ist Gott für mich einfach nicht da. Der Schrei von David hat definitiv seine Berechtigung. Und was tun wir? Was tust du in solchen Situationen oder was würdest du tun? Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste Frage ist, ob du mit Gott rechnest oder nicht. Das wäre die erste Frage. Weil es ist so, es kann sein, dass du sagst, ja, Gott ist nicht da. Ja, das ist klar, der ist nie da. Wenn für dich Gott nur ein Wesen ist, was so weit weg ist, dass du ja ab und zu am Sonntag, weil du regelmäßig kommst, hörst du mal ab und zu von Gott, weil irgendeiner vorne aus der Bibel liest, aber ansonsten hat er in deinem Leben keinen Einfluss. Du rechnest nicht mit ihm. Dann wirst du vielleicht diese Frage von David einfach nicht verstehen. Denn David ist einer, der will mit Gott leben. Er will mit Gott leben und er ist nicht da. Er fehlt ihm. Wenn du diese Frage nicht verstehst, dann bist du vielleicht so weit weg von Gott, dass er für dich eigentlich keine Rolle spielt. Dann sollst du deine Haltung ändern. Dann sollst du dich überlegen, wie weit ist Gott von dir und wieder zu ihm zurückkommen. Damit du diese Frage wieder verstehst von David. David ist einer, der mit Gott leben will. Und der mit Gott lebt. Aber auch wenn wir mit Gott leben, haben wir unterschiedliche Art und Weise, wie wir mit dieser Not umgehen können. Mit dieser bedrückenden Not, Kummer, Angst, das, was mich bedrückt. Es gibt im Grunde zwei Arten von Gebet. Das erste wäre, bitten. Ich bitte um Hilfe. Und das macht David auch. Vers 4 heißt es, schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott, gib mir neuen Mut und lass leuchten. Das ist eine Bitte dafür. Er hat ein Beispiel mit dieser Witwe, die aufdringlich wird beim ungerechten Richter. Und er sagt, und die Witwe, die kommt und bittet und bittet und bittet und der Richter irgendwann hat die Nase voll und sagt, okay, dann erfülle ich ihre Bitte. Und das nimmt Jesus zu Anlass zu sagen, bitte den Allmächtigen. Wir dürfen den Allmächtigen bitten. Halleluja. Er lässt sich von uns erbitten. Wunderbar. Dann gibt es die zweite Art, dem zu begegnen. Das ist das Danken. Und das macht David auch am Ende. Er sagt, ich danke Gott für seine Güte, für seine Rettung. Es gibt aus dem Psalm 50 einen Vers, das mir immer wieder begleitet hat, von Anfang von meinem Glaubensleben. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und da heißt es, bei Luther heißt es, glaube ich, wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, wo ich ihm zeige mein Heil. Neue Übersetzung heißt, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt, so ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Der Gedanke ist, das, was mich trifft, hat mit meinem Glauben zu tun. Das hat damit zu tun, dass Gott mich im Glauben formen will, dass mein Glauben wachsen soll. Und Gott sagt, akzeptiere das und mit dem Dank zeigst du, dass du glaubst, starken Glaube. Und so, die Rettung ist eigentlich schon parat. Gott hat schon die Rettung da. Und indem du dankst, glaubst du, dass die Rettung da ist und dann ebnet sich der Weg für dich. Wunderbarer Gedanke, sehr wichtig, sehr wichtig. Allerdings müssen wir an dieser Stelle auch sagen, gefährliche Gedanke auch. Es kann falsch verstanden werden. Es kann so verstanden werden, dass ich einfach in eine gewisse Leistungsdruck komme. Und ich muss meinen Glauben beweisen, ich muss meinen Glauben zeigen, damit Gott überhaupt handelt. Als ob das Wirken Gottes an meinen Glauben gebunden wäre. Geschwister, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Rettung Gottes an meinen Glauben gebunden ist. Ich glaube, dass die Hand Gottes, die Arm Gottes wesentlich länger sind als mein Glaube. Halleluja. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem Unglaube seine Rettung einschränke. Das sind lauter Erziehungswege. Wenn Gott mich retten will, dann rettet er mich. Und deswegen, ich halte viel davon, dass ich in Situationen meinen Glauben prüfe und dass ich einfach auf Gott schaue. Wir haben es gesungen. Wir haben es gesungen vorher. Ich weiß nicht mehr den Text genau. Ich sehe nur Asche und ich sehe nur Ruine und du siehst schon Schönheit. Und genau den Blick dürfen wir gewinnen. Allerdings ist es kein Leistungsdruck. Das ist keine Leistung, das ist ein Wachstum. Ich habe eigentlich aus dem Neuen Testament lieber den Vers aus Philipper, weil dann wird beides zusammengemischt. Bitten und danken. Da heißt es Philipper 4, Vers 6, wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Da ist beides drin. Da ist Bitten und da ist Danken drin. Und wir merken schon, wie gesund das ist. Intuitiv, wir merken schon, dass wir nicht einfach in eine Art Leistungsdruck mit Danken geraten müssen. Und wir sind nicht auch immer die Bittsteller, weil uns ist schon geschenkt worden. Wir haben Gründe zu danken. Alles zusammen, das gehört beides zusammen. Und das ist bei David auch so, dass er beides hat, danken und bitten. Allerdings, wenn wir den Psalm lesen, die drei ersten Verse, kann man sie wieder einblenden, wenn sie schon da sind. Genau. Dann merken wir, dass der Psalm weder mit Dank, noch mit Lob, noch mit Bitte anfängt. Es ist eine Klage. Es ist eine Klage. David steht da und er hat seine ganzen Sorgen und Probleme und alles, was ihn beschäftigt und bedrückt. Und er wirft alles an die Füße Gottes hin mit klagenden Fragen. Eine Klage. Das geht gar nicht. Dass ich vor Gott klage, das geht gar nicht. Das ist ungewohnt. Das ist ja unangenehm. Ja, das ist unanständig. Sollte ich vor Gott klagen? Das ist doch nicht die richtige Haltung. Danken, loben, bitten, ja, auf jeden Fall. Aber klagen, das macht man, das ist ungeistlich. Das ist unbiblisch. Ja, unbiblisch ist es nicht. David hat es getan. Und David hat es unzählige Mal getan, dass er seine Not vor Gott beklagt hat. Und wenn wir als neutestamentliche Gemeinde vielleicht denken, das passt nicht zu uns, zu unserem Glaubensstand, ja, okay, im Judentum ist es anders. Im Judentum gibt es eine große Tradition des Klagens. Vor Gott klagen. Und das, was vom Tempel übrig ist in Jerusalem, das nennt sich nicht die Lobpreismauer. Das ist die Klagemauer. Ein ganz festes Zeichen, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber klagen, ist es nicht unanständig, trotzdem? Ist es nicht, dass ich, wenn ich meine Not vor ihm beklage, ist es nicht unanständig, ist es nicht respektlos? Vergreife ich mich da nicht im Ton? Wir waren mit Kollegen vor ein paar Tagen in Hans im Glück. Burgerlade für junge Leute, sag ich so. Wenn du ein bisschen älter bist, so 20 plus wie ich, dann kommen sie und fragen erstmal, ob du die Karte schon verstanden hast. Ja, sehr rücksichtsvoll. Ist tatsächlich nicht immer einfach. Aber dann kommt die Bedienung, wir sitzen alle da, wir sind alle so in meinem Alter. Und dann kommt die Bedienung, ein junges Mädel, 20 Jahre alt, so alt wie meine Tochter, ich kenne sie nicht, steht vor mir und fragt, und was möchtest du trinken? Also, dass man sich da duzt, das wusste ich vorher. Aber ich war voll beschäftigt mit der Predigt, mit dem Ton, was wir für einen Ton bei Gott haben. Und ich habe gedacht, ja, sage mal, also wir kennen uns nicht. Muss ich mich von jungen Menschen so anduzen lassen? Ist das nicht unanständig? Ist das nicht respektlos? Ich bin doch der Kunde, ich bin König. Kann ich bei sowas kann ich einfach überhaupt eine anständige Bedienung erwarten? Es geht nicht um die Form, das verstehst du. Es geht nicht um die Form. Duzen ist einfach Mode, Form, ich habe kein Problem damit. Es geht eigentlich um die Haltung, die hinter dieser Form steckt. Hinter eine bestimmte Form steckt eine bestimmte Haltung. Und genau so wie das Duzen von der Bedienung für mich schon sehr fremd war, wäre es für mich absolut fremd, total fremd, wenn meine Frau oder meine Kinder mich sitzen würden. Das wäre total fremd. Wir sind doch so nah. Wir sind doch so nah, wir sitzen uns doch nicht. Es gab eine Zeit, natürlich, wo man sich gesitzt hat, auch wenn man verheiratet war. Ja. Aber die Zeit sind vorbei. Kulturell ist es so, wenn man sich ganz nah ist, dann duzt man sich. Und deswegen wird das Sitzen total fehl am Platz. Was drückt dein Gebet aus? Was drückt dein Gebet aus? Mit welchem Ton gehst du ins Gebet? Wie betest du zu Gott? Drückt dein Ton Liebe, Nähe, Respekt oder drückt das vielleicht Angst aus? Bei David ist die Klage, dass er vor Gott klagt, ein ganz starker Ausdruck seiner Nähe. Kommt uns fremd vor, ich weiß, aber er ist Gott so nah, dass er sagt, ich lege ihm alles vor die Füße. Hier klagt doch nicht jemand, der von Gott nichts wissen will. Hier klagt doch nicht, David ist einer, der mit Gott leben will. Und das ist genau der Punkt. Er will mit Gott leben, Gott ist gerade nicht da in seinem Leben und deswegen klagt er. Und er klagt vor Gott. Er kennt Gott und hat den Mut und die Freiheit, genau das ihm zu sagen. Du bist doch der, der sonst handelt. Handle jetzt. Verstehen wir das? Dass die Nähe von David zu Gott so ist, dass er sich nicht scheut, genau die Haltung von Gott, dass er ihn vergessen hat, ihm ein Stück weit vorzuwerfen. Und sagen, ich bin da allein da, was machst du, wo bist du? Das ist für uns schon fremd, oder? Das ist für uns schon fremd. Aber ich glaube schon, dass es Situationen gibt, in denen das Bitten zu schwach wird. Oder dass das Bitten ausgetrocknet ist. Wo die Not so groß ist, dass mein Herz so bedrückt ist, meine Seele so tief verletzt ist, dass das Bitten immer noch zu schwach ist. In dieser Klage steht David ganz nah, ganz, ganz nah bei Gott. Er steht so nah bei Gott, wie er sonst im Dank und im Bitten nicht so nah steht. Er schüttet sein Herz aus. Er formt keine schönen Worte. Da ist sein Herz offenbar. Und das gehört so. Dass Gott in meinem Herz wirklich schauen kann, wie es aussieht. Dass ich ihm nichts vormache. Jesus hängt am Kreuz. Das ist seine letzte Stunde. Er wird bald sterben, das weiß er. Er ist den Weg gegangen, der für ihn bestimmt war. In Gehorsam ist er gegangen. Und so wird es beschrieben, Matthäus und Markus wird es beschrieben, dass eine Finsternis sich auf die Stadt legt und dass Jesus bedrückt wird, zutiefst bedrückt wird in dieser schlimmste Anfechtungsstunde. Und dann schreit er zu Gott. Und was schreit er? Vater, Vater, das ist keine Bitte, das ist eine Klage. In der tiefsten Stunde der Anfechtung kann ich vor Gott klagen, weil ich mich nicht anders zu helfen weiß. Aber ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Das weiß ich. Ich weiß, dass das Thema Klagen vor Gott für die meisten schon fremd ist. Gut, die meisten von uns haben auch keinen Grund zum Klagen. Lob und Dank. Dann sollen wir es auch nicht tun. Also wenn du klagst, obwohl du keinen Grund dazu hast, was bist du für einer? Dann hast du Grund zum Danken, dann sollst du auch danken. Aber es bleibt noch die Aussage von Spurgeon im Raum, der gesagt hat, die Situation, die in dem Psalm beschrieben ist, ist die Situation von einem Gläubigen, der mal unter Druck steht, weil auf einmal Gott nicht da ist. Und wenn du Gott gehörst, wirst du solche Stunden auch erleben. Und dann werden diese Worte auch deine Worte werden. Und dann wissen wir auch aus unserem Leben, aber vor allem aus dem Leben von anderen, dass es solche Stunden gibt, wo es keinen Dank mehr geben kann. Und wo man sprachlos vor einer Not steht, man sagt, was sollen wir jetzt tun? Ich habe mich mit dem Psalm schon sehr beschäftigt und ich habe gedacht, ja, es gibt auch die Momente, wo dieses wie lang einfach so wichtig wird, wenn man so lange für etwas betet und bietet. Und das passiert nicht. Und dann steht diese Frage viermal, wie lang, wie lang, wie lang. Die Not wird größer, es wird bedrückender. Und was passiert, wenn es so ist? Darf ich dann vor Gott stehen und klagen? David sagt auf jeden Fall. Wenn du mit Gott lebst und mit Gott leben willst und du hast den Eindruck, du fühlst ihn nicht, du hast das Gefühl, er ist nicht da, dann auf jeden Fall ist das ein Sprachrohr, auf jeden Fall im Gebet, dass du deine Not vor ihm klagst. Wir trauen uns das nicht. Wir trauen uns das nicht. Wir trauen uns das nicht, weil wir so... Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass man alles verdrängt. Wenn Klage in deinem Herz ist, ich weiß nicht, ob das gut ist. Allerdings weiß ich, dass man sonst auch klagt, das spreche ich darüber nachher. Aber nicht vor Gott. Wir trauen uns das vielleicht auch nicht, weil wir denken, wir sind doch Sünder. Was sollten wir vor Gott für eine Klage bringen? Wir sind doch selber schuld an die Misere. Das ganze Umfeld, alles überall, wo wir sind, diese ganze Not, alles, wir sind doch selber schuld. Die Sünde ist das Problem und ich bin ein Teil des Problems. Dann haben wir Gnade nicht verstanden. Dann haben wir Gnade nicht verstanden. Denn durch Gnade bist du freigesprochen. Es liegt kein Schuld mehr auf dich. Der verlorene Sohn steht vor dem Vater und bekommt wieder die Recht eines Erbes. Vollständig, vollständig wiederhergestellt. Und David, der so hier so klagend vor Gott steht, David, der kennt auch seine Lebensgeschichte. Er kennt auch seine Verfehlungen. Er weiß auch, was er verbockt hat. Und trotzdem hat er die Freiheit, weil er sich von Gott getragen weiß und begnadigt weiß, hat er die Freiheit, vor Gott so zu stehen und das Gott ein Heim zu geben, was er machen soll. Er weiß, weil er mit Gott lebt, wenn Gott nichts tut, bin ich verloren. Wenn Gott nichts tut, bin ich verloren. Und deswegen gibt er ihm das und sagt, du musst handeln, tu endlich was. Und irgendwann reicht die Bitte nicht mehr, weil die Not zu groß ist, weil das Herz zu bedrückt ist und dann geht es in Klage über. Ich glaube, das machen wir übrigens auch manchmal schon so. Wir sind nicht immer so, dass wir sagen, Herr, bitte tu das. Wir sagen manchmal auch, Herr, bitte tu endlich das. Und das ist schon eine Klage drin, das merkst du. Dass wir Gott seine Untätigkeit ein Stück weit vorwerfen. Wir sagen, wir warten, bis du handelst. Ich habe mich mit dem Psalm schon beschäftigt und ich musste sagen, ja, ich will das für mich auch annehmen, dass in bestimmten Situationen, dass ich vielleicht nicht weiter weiß, dass ich doch vom Gebet anders, dass ich anders im Gebet stehe vor Gott, dass ich auch ein Stück weit mein Vertrauen ihm entgegenbringe und sage, ja, ich warte auf dein Handeln, tu endlich was. Und ich habe trotzdem gemerkt, das ist mir fremd. Also das vor Gott klagen, das ist mir schon fremd. Das ist uns schon fremd, gell? Das ist nicht so das, was uns gerade rausrutscht. Wir sind daran gewöhnt, also so bin ich geistlich oder ja, erzogen worden, das Gebet fängt mit Danken an. Kennst du das auch? Erstmal du dankst und dann, wenn du genug gedankt hast, dann bietest du. Ja? Mache ich auch so, wenn ich mich beobachte im Gebet, das fängt immer mit Dank an. Ist auch nicht falsch. Aber manchmal ist das Herz nicht danach. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, wenn ich so bedrückt bin, dass ich eigentlich kein Herz im Dank habe, muss ich einen Dank über die Lippen bringen. Vielleicht ist in bestimmten Situationen tatsächlich ein Klagewort vor Gott, wo ich sage, ich erwarte was von ihm, dringend, dringend. Vielleicht ist es angebracht. Ich möchte drei Punkte auflisten, also ich habe drei Punkte, warum ich denke, dass in bestimmten Situationen das Klagen vielleicht gut angebracht und sogar gesund ist. Weil wir wollen ja von der Bibel und von David lernen. Und das Erste ist, dass Klagen ist nicht schön. Klagen ist uns fremd, aber Klagen ist immer noch besser als Schweigen vor Gott. Es kann sein, dass ich in meiner Not keinen Dank habe und ich kann auch nicht bitten und ich bin so bedrückt und dann schweige ich, dann sage ich gar nichts mehr, dann bete ich gar nicht mehr. Weil alles, was ich sage, entspricht nicht meinem Herz. Der Lebensatem des Glaubens. Wenn ich in diesem Moment mein Gebet einstelle, dann wie kann ich atmen? Ich muss einen Ausfluss zu Gott haben in solchem Moment. Ich muss beten. Das ist Lebensatem in meinem Glauben. Ich darf nicht schweigen. Und wenn mein Herz voll von Klagen ist, voll beschwert ist, dann kommt eine Klage raus, weil ich mit der Situation nicht mehr klarkomme. Und ich sage dir eines, Gott verträgt das. Gott verträgt das. Funkstille. Funkstille, das ist Todesgefahr. Wenn ich in so eine Situation anfange, aufhöre zu beten, dann bin ich in Todesgefahr. Wenn ein Boot auf dem Ozean ist, im Sturm, und es gibt keine Küste zu sehen, das einzige Gerät, was er unbedingt braucht, damit Rettung kommt, das ist ein Funkgerät. Funkstille ist Todesgefahr, auch im Glauben. Und wenn in meinem Herzen Klage ist, weil ich mit der Situation nicht mehr klarkomme, dann darf ich trotzdem nicht meinen Funk einstellen. Und dann kommt eine Klage raus. Ich habe es vorher gesagt, das ist aber nicht so, dass wir nie klagen. Also manchmal klagen wir sogar ganz viel. Manchmal klagen wir über alles. Aber wir klagen nicht vor Gott, wir klagen vor Menschen. Oder vor Geschwister. Wir klagen einfach, weil uns irgendwas nicht passt. Und das ist auch nicht verkehrt. Also klagen, ich würde nicht klagen generell als negativ abstempeln und sagen, es gibt manche Sachen, die gehören schon beklagt. Ob man nicht mehr klagen muss über die Politik, weiß ich nicht. Aber es gibt viele Sachen, man kann schon klagen. Was mache ich mit meiner Klage? Wo ist die richtige Adresse mit meiner Klage? Wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, wenn ich irgendwas, was mich beschwert, wo ich sage, das so geht es nicht, wo gehe ich hin? Wenn ich eine Klage habe, dann gehe ich zum Richter. Nur der Richter, das ist der Strafrichter. Der Richter, das ist der, der eigentlich diejenigen, die schuldig sind, auch bestraft. Das ist in der Bibel auch so, aber nicht nur. Der Richter, das ist zuerst mal der, der Recht spricht. Das ist der, der einem zu seinem Recht verhilft. Das ist einer, der einfach sagt, der sieht, was er braucht und der sorgt dafür, dass er das auch bekommt. Das ist der Richter. Wenn Gott sagt, ich bin ein Richter der Witwen und Waisen, er ist nicht der Strafrichter der Witwen und Waisen. Er ist der, der dafür sorgt, dass sie zu ihrem Recht kommen, dass sie versorgt werden, dass sie das bekommen, was sie brauchen, was ihnen zusteht. Und so ist es dein Richter. Gott ist dein Richter. Im guten Sinn, wenn ich das sage, ist natürlich gefährlich. Ich denke, ich habe immer dieses Damoklesschwert von Urteil, aber wir stehen nicht mehr unter dem Urteil. Wir sind freigesprochen vom Urteil. Der Richter im Himmel ist der, der dir hilft, dass du zu deinem Recht kommst, dass dir geholfen wird. Und deswegen, wenn ich eine Klage habe, da gehe ich zum Richter. Vielleicht habe ich aber Angst, dass meine Klage nicht keine Klage ist, das ist nicht begründet, es ist ein Murren. Kennst du das Murren, das ständig unzufrieden sein? Das immer meckern, immer unzufrieden sein mit allem Möglichen. Aber wer sagt mir, dass ich nur am Murren bin, am Meckern bin und nicht eine echte Not habe? Wer sagt mir das? Der Bruder, die Schwester? Ja, vielleicht. Manchmal ist aber der oder die schon überfordert. Es gibt nur eine Adresse. Es ist Gott selbst. Er ist dein Richter. Und wir haben Angst, weil wir denken, er könnte uns strafen. Wie gesagt, es ist kein Strafrichter, er richtet dich. Er sagt dir, wo du richtig stehst. Und er zeigt dir auch, ob dein Murren ein Murren ist oder ob du echt Grund zur Klage hast. Durch den Heiligen Geist. Ich mag Duncan, der zu kämpfen hat, dass in seinem Dorf in Italien auf einmal ein kommunistischer Bürgermeister da ist. Und er ist mit allem unzufrieden. Das ist ein Draufgänger und er schimpft. Und mit seiner Unzufriedenheit, weißt du, wo er hingeht? Zum Kreuz, zu Jesus. In dem finde ich wunderbar, weil Jesus antwortet. Das ist natürlich klasse. Das heißt, er steht mit seiner Klage und Jesus vom Kreuz sagt ihm, wo er steht. Er sagt ihm, ja, aber Don Camillo, guck mal in deinem Herzen. So und so und so. Glaubst du auch nicht, dass es einfach anders sein könnte? Er richtet seine Gedanken. Das dürfen wir auch. Wir dürfen zu diesem Richter gehen und der Heilige Geist in dir ist derjenige, der dir sagt, ob deine Gedanken begründet sind oder ob du einfach durch deinen Murren einfach nur dich selber unzufrieden machst und unglücklich machst. Das ist wichtig. Wem willst du mit deinen Murren begegnen? Gott ist die richtige Adresse. Gott ist die richtige Adresse. Immer, immer. Und das Letzte ist, ein Wort von Leonardo da Vinci. Also es soll Leonardo da Vinci das gesagt haben. Ich meine, berühmte Männer, sage mittlerweile alle berühmte Zitate, ja, man spricht ihm das zu, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, das wird ihm zugeschrieben. Er hat gesagt, wer zur Quelle gehen kann, gehe nicht zum Wassertopf. Wenn du die Quelle kennst, wenn du die Quelle kennst, dann geh zur Quelle. Mit allem, was dich beschwert. Mit allem, was dich beschwert. Das nennt sich Gebet, das ist Gott. Du kannst natürlich bei Geschwistern dich aussprechen. Das ist auch wichtig. Aber dann muss der Schritt zu Gott gehen. Weil er ist der, der deine Gedanken richtet. Er ist der, der dir sagt, ob du richtig stehst oder nicht. Er ist derjenige, der dich kennt. Der dich richtig beurteilen kann. Geh zur Quelle, immer. Ich bin der Meinung, dass Seelsorge auch damit zu tun hat, dass man die Klage von Geschwistern erstmal stehen lässt. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ich in einer Klage sofort versuche, das abzubiegen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Ich glaube aber auch, dass man mit sowas allein nicht fertig wird. Wir brauchen die Quelle. Brüder, Schwestern sind nur Wassertöpfe. Gute, wunderbare Wassertöpfe, aber eben nur Wassertöpfe. Wir brauchen die Quelle, jederzeit. Wir brauchen die Quelle, damit wir dort unser Herz ausschütten können. Und das dürfen wir auch tun. Was lernen wir von David? Vom Glaubensheld? Er hat eines verinnerlicht. Er steht so vor Gott in der Gnade, dass er Gott wirklich alles sagen kann. Dass er wirklich ihm alles sagen kann. Er kann ihm seine schöne Schokoladenseite zeigen und er kann ihm die andere Seite auch zeigen. Der ist so frei, das ist Aufrichtigkeit. Wir lernen auch von ihm, dass er aber sich nicht seine Verzweiflung hingibt. Er bleibt nicht bei seiner Verzweiflung, er gibt sich Gott hin. Mit seiner Klage, mit seinen Bitten, mit seinen Danken. Er gibt sich Gott hin. Wir denken manchmal, der starke Glaube zeigt sich darin, dass man in allem Gott lobt und dankt. Lob und Dank, wenn das geht. Und manchmal geht es nicht. Und wenn das nicht geht, bin ich deshalb nicht vom Glauben abgefallen. Der starke Glaube von David drückt sich aus, dass er in seiner Not weiß, wer für ihn zuständig ist. Dass er weiß, vor wem er klagen soll, damit er Hilfe bekommt. Das ist der starke Glaube von David. David kennt die Rettung Gottes und deshalb macht er das. Letzter Vers heißt, ich danke Gott für seine Güte, ich kenne die Rettung Gottes. Genau, das kennen wir auch. Wir kennen das Kreuz, wir kennen die Liebe Jesu, wir wissen um die Rettung, die grundsätzliche Rettung von Gott. Und deswegen dürfen keine Funkstille, nie. Keine Funkstille, egal wie groß der Kummer ist, ich darf vor Gott klagen, auch wenn mich was bedrückt. Keine Angst vorm Richter. Der ist nicht der Strafrichter. Für dich ist es der, der dir Recht gibt und Recht zu deinem Recht verschafft. Er richtet deine Gedanken. Das brauchen wir, das macht er liebevoll. Und immer zur Quelle. Wir brauchen einen Zugang zur Quelle, immer. Du darfst aus dem Gebet, was wir hier als Psalm gelesen haben, darfst du dein persönliches Gebet machen. Das war übrigens ein persönliches Gebet. Das war ein persönliches Gebet von David, bevor es eigentlich in die Öffentlichkeit ging, in den Gottesdienst. Das ist ein persönliches Gebet. Und es gibt für dein persönliches Gebet keine Form. Du bist an keine Form gebunden. Du musst nicht mit Dank anfangen oder mit Bitten. Du darfst dein Herz aufschütten. Du darfst dein Herz offen machen, aufmachen und ihm alles sagen, was dich bedrückt. Ehrlich, aufrichtig und du darfst von ihm was erwarten. Gott will dein Herz, egal wie es da drin aussieht. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir preisen deinen Namen. Wir danken dir, weil wir Grund zu danken haben. Und wenn wir diesen Grund haben zu danken, dann wollen wir es auch tun, weil du gütig bist. Weil wir deine Rettung kennen. Weil wir wissen, dass du handelst. Weil wir wissen, dass du der Allmächtige bist und weil wir dir gehören. Auch für dein Wort danken wir dir, für das Gebet von David, dass wir daraus lernen wollen und können. Für unser persönliches Leben, für unser persönliches Gebet, wenn wir vor dir stehen. Wir wollen dir nichts vormachen, Herr. Wir wollen aufrichtig vor dir stehen. Wir wollen aufrichtig vor dir stehen und auch unser Herz ausschütten vor dir. Dass er vor dir vielleicht auch Klagen steht. Unser Gebet einstellen, weil wir Not haben. Herr, hilfe uns, dass wir trotz unserer Lage auch immer wieder zu dir kommen. Wir wissen, wir bekommen Kraft und Zuversicht nur von dir. Ganz besonders, wenn es ernst wird. Ganz besonders, wenn die Not drückend wird. Bitte hilf uns, dass wir uns nicht verschanzen. Hilf uns, dass wir frei im Gebet vor dir stehen und dass uns bewusst wird, wer wir geworden sind im Glauben. Wir sind deine Kinder, von dir geliebt. Und deswegen hörst du unser Gebet. Du hörst unseren Dank, du hörst unsere Bitte und du hörst auch unsere Klage, wenn es uns zur Klage zumute ist. Hab Dank, Herr. Wir wollen mit dir leben, jederzeit. Amen.